Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Keine Ahnung, wie es euch geht. Wir zählen auf jeden Fall weiter die Tage Richtung Playoffs. Es sind noch ziemlich genau 3 Wochen bis zum Play-In. Also es geht demnächst los. Eventuell kehrt Joel Embiid zurück, hat Nick Nurse ja kürzlich gesagt, dass es sogar likely ist, dass er zu den Playoffs zurückkehrt. Wir sind sehr gespannt. Gleichzeitig ist auch gar nichts klar, weil es gibt Teams, bei denen hatten wir gedacht, läuft, da läuft gar nichts. Es gibt Teams, bei denen haben wir gedacht, da geht gar nichts. Da läuft's, also es ist wild. Bei uns ist auch noch alles wild, ne? Sowieso. Und deshalb gibt's mal wieder Mailbag. Dann könnt ihr euch überlegen, was ihr von uns wissen wollt. Genau, das konntet ihr zumindest. Und dann werden wir jetzt versuchen, gute Antworten zu liefern. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der niemals und auf gar keinen Fall Unrühmliche.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, wie verfolgst du die Phase der Saison gerade? So, ich find's mal so geil, in der Phase weiß man nicht, welche Teams kann man ernst nehmen, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne. Und was genau so entwickelt sich Richtung Playoffs? Oder wer ist wie gut oder wer ist wie schlecht? Ich finde es immer wahnsinnig schwer, jetzt gerade das einzuschätzen.
Ich sag dir, wie es ist. Ich gucke jetzt einfach nur noch Rockets-Spiele.
Das macht Spaß. Weil die geben Gas, meinst du?
Die geben Gas. Also die spielen halt auch auf eine echt geile, abgefahrene Art und Weise gerade. Also so mit der Athletik, dem Tempo, auch mit dem absolut wilden Scheiß, den Jalen Green wirklich in jedem Spiel macht und der halt einfach funktioniert. Also nachdem es halt wirklich vorher im Lauf der Saison überwiegend nicht funktioniert hat, trifft er jetzt auf einmal halt alles. Und dabei ist es nicht so, dass er jetzt auf einmal eine gute Wurfauswahl hätte, sondern er nimmt halt kranke Dinger. Und es fliegt aber irgendwie einfach alles rein. Und die Drives sind krass und Amen Thompson ist krass. Und irgendwie, bei denen geht's halt noch sehr akut um was. So, die haben halt die Chance. Ich glaube auch so, also nächste Woche gibt's ja das direkte Duell mit den Warriors. Ja. Das könnte es nochmal interessant machen. Ich glaube trotzdem am Ende nicht, dass es reicht, weil Houston einen ziemlich schweren Spielplan eigentlich noch hat. Aber ist mir eigentlich auch egal, weil im Moment schaue ich da einfach gerne hin. Es macht einfach richtig Laune. Und ansonsten, es ist so ein bisschen die Phase, wo man sich schon ein bisschen mehr aussuchen muss, welche Spiele man sich jetzt gerade anguckt und was man daraus dann ziehen möchte. Ich meine, bei vielen Teams weiß man auch irgendwie Bescheid. Bei den Nuggets ist ein bisschen das Problem, dass die halt meistens irgendwie in sehr guten Spielen involviert sind und dass es halt Spaß macht, die zu gucken. Aber an sich müsste ich die jetzt nicht mehr in Vorbereitung auf die Playoffs gucken, weil ich über die Bescheid weiß.
Ja. Und sie wissen auch über sich Bescheid.
Die wissen über sich Bescheid. Bei anderen ist es halt noch ein bisschen interessanter. Auch so bei Teams wie den Lakers oder die Mavs, die jetzt auf einmal wieder im Kommen sind. Bei den Warriors, die einfach eine Chaos-Truppe bleiben und so. Da schaue ich dann halt immer mal rein, aber ja, es ist halt irgendwie auch März und es ist auch auf jeden Fall schon der Zeitpunkt gekommen, wo manche Leute halt auch einfach durchdrehen und wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass sie in der nächsten Saison dann noch genauso durchdrehen, aber das macht es ja irgendwie auch unterhaltsam.
Ja, absolut. Ich meine, Warriors finde ich halt krass, so letzte Nacht der Sieg in Orlando, aber da halt Draymond Ejection, Curry Reaktion, da merkst du halt schon, an Currys Reaktion hat man ja schon, oder kann man sich zumindest einreden, dass man gesehen hat, wie viel Druck eigentlich auf dem Kessel ist, ne?
Ja.
Also, weil das war halt so, dass der, okay, jetzt Draymond raus und wenn wir das Ding jetzt vergeigen, dann...
Schon wieder, du Pissnelke, hat er sich gedacht.
Ja, das ist halt...
Reicht's nicht irgendwann auch mal?
Ja, vor allem 2 Technicals waren's, gell? Ich muss übrigens gestehen...
Innerhalb von 4 Minuten.
Ja. Bei mir ist immer noch so das Ding, ja, mit Baby, ich komme immer noch nicht so viel zum Gucken, ne? Von daher es wird langsam wieder, aber irgendwie unerklärbar manchmal, der Draymond. Die Wege des Draymonds sind unergründlich, teilweise.
Ja. So Hornets, Wizards zum Einschlafen oder so, könntet ihr mal versuchen.
Es wäre, ja, das stimmt. Das stimmt.
Wobei letzte Nacht natürlich Jordan Poole abgegangen ist wie ein Schnitzel, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Das steht vor allem auf dem Märzblatt wahrscheinlich.
Ich glaube auch.
Naja, es gibt genug zu sprechen und entsprechend habt ihr uns auch Fragen mit der vollen Bandbreite geschickt. Also wir werden uns diversen Themen widmen. Bevor wir starten, Ole, aber noch ganz kurz, wir haben ja gesagt, März, es ist dann Ostern und die Temperaturen gehen langsam hoch. Also ich war gestern, glaube ich, auch zum ersten Mal. Ja doch, ich habe gestern früh die Handschuhe zu Hause gelassen beim Fahrrad, als ich den Kleinen in die Kita gefahren habe. Ja, auch sehr schönes Erlebnis. Dann auch mittags nur noch. Es gab schon Leute im T-Shirt. Wie ist es bei dir, wenn es warm wird, wie sieht es im Kaffeekonsum aus? Bist du Typ, ich ziehe da durch mit den Heißgetränken bis in den Hochsommer oder brauchst du irgendwann Alternativen?
Also morgens bin ich immer normal beim Kaffee und dann ist es im Lauf des Tages ist es so ein bisschen situativ. Tatsächlich ist bei mir auch Kaffee nicht mehr unbedingt so, dass es mich jetzt so richtig wach macht, sondern eher einfach nur einen Status aufrechterhält, so mehr oder weniger. Und wenn ich halt eh schon müde bin und dann noch einen Kaffee trinke, dann ich werde halt nicht müder. Aber mehr Unterschied macht es jetzt auch nicht. Das heißt, da greife ich, also jetzt gerade auch schon, auch wenn es hier in Hamburg jetzt noch nicht unbedingt die ganz krassen Temperaturen erreicht, angeblich am Wochenende 20 Grad, ne? Also fingers crossed, mal gucken. Aber ich habe die letzten Tage tatsächlich auch schon häufiger mal zum Eistee oder zum Energy Drink gegriffen, weil es doch tatsächlich auch eine ganz, ganz gute Alternative ist und weil es mich auch ein bisschen wacher macht, um ehrlich zu sein.
Echt? Eistee auch tatsächlich?
Teilweise, ja. Also ich meine, wenn da Schwarztee drin ist, weißt du, ich meine, es ist ja auch so ist das leicht Süße, gleich. Das kommt dann ja halt anders im Kopf an, wenn man sonst Kaffee schwarz trinkt, so wie ich das tue.
Ja, du bist sogar Kaffee schwarz trinke.
Selbstverständlich. Ich trage auch keine Handschuhe im Winter. Ich bin, also weißt du, echt? wir sind nicht das Gleiche, du und
du bist
ich.
Du bist halt der harte Nordmann und ich bin so ein bisschen der verweichlichte Südländer, ist es so.
Ja klar, ich trinke ja auch Korn aus dem Glas, also aus dem großen Glas, abends dann.
Ja gut, das ist bei mir die Flasche, aber
natürlich.
da gehe ich keine Umwege. Also da wird einfach direkt und ne?
Ja.
Aber ja. Ja, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ich bin generell auch so ein bisschen auf Tee umgestiegen, so ein bisschen auf den die Geschmacksvielfalt irgendwie so ein bisschen zu erweitern, weil bei Tee geht ja ein bisschen mehr, ne? Und das passt halt auch ganz gut zu unserem Partner, ne? Holy Energy, da gibt's nämlich einerseits natürlich die Energy Drinks und andererseits gibt's auch die Eistees mit mega guten Geschmackskombinationen. Also hier Matcha Green Tea Mint. Mega gut. Also das ist mein Favorit, der hat mich übrigens auch wachgehalten, als wir hochgefahren sind, da auf unser kleines Silvestertreffen. Da sind wir die erste Etappe, sind wir abends gefahren. Dann habe ich mir den schön angerührt und dann war das immer so ein kleines Schlückchen und schon waren die Augen wieder ein bisschen offener als vorher. Was hilft auf einer Autobahn nachts in Deutschland?
Das ist korrekt. Das ist auch vor allem schön, dass ich jetzt quasi endlich erhört wurde und es jetzt auch Zitronendinge gibt, so als alter Eistee Zitronentrinker der Jugend,
gut, ne?
Neue Sorte unter anderem Holy Ice Tea, Lemon Honey und Black Tea, mega lecker tatsächlich.
Ja, okay,
gibt auch einen Hydration Drink, was ich mir tatsächlich auch gerne nach dem Sport momentan reinziehe, auch mit Zitrone. Das ist für mich tatsächlich auch ein Motivator und ein Grund, warum ich im Moment mal wieder öfter zum Sport.
Also, dass du den Drink verdient hast quasi.
Ja, sozusagen.
Das ist gut. Ja, ich habe jetzt auch mit zum Basketball immer genommen. Also wir haben ja das Thema, haben wir schon ein paar Mal durchgekaut. Bei mir White Peach, ne, geht nichts drüber. Aber sehr, sehr gute Hydration-Auswahl. Und dann gibt's eben noch die Energy Drinks, ganz klassisch. Auch zwei neue Geschmäcker, ne, mittlerweile. Mit Thai Lime Toucan und Watermelon Whale. Auch ziemlich geil. Und das Gute ist halt, bei den Energy Drinks, wenn wir da mal hier auf das Ding kommen, es ist halt kein Taurin drin. Sie sind weniger süß, was sowohl den Erfrischungsfaktor erhöht, also auch generell, du hast halt nicht diesen pappigen Geschmack im Mund. Bei den Eistees ist es genauso. Bei den Hydration-Dingern finde ich es halt auch, also weil du, also gerade bei dem, so ein Pfirsich-Tee oder so ein Pfirsich-Getränk ist ja ganz schnell auch mal ganz schön süß. Und da ist es halt gerade so richtig der Pfirsich-Geschmack, finde ich. Und dann ist halt wird nicht zu süß. Kein Zucker ist eben drin. Es ist vegan. Es ist zum selber Mixen. Also du machst halt das Pulver, packst du in den Shaker am besten, Wasser drauf und mixt selber. Natürliche Fruchtaromen.
Das finde ich tatsächlich auch sehr angenehm daran, dass man es halt einfach selber dosieren kann.
Also ja, voll. Genau.
Wenn man jetzt irgendwie findet, das ist doch gerade ein bisschen süß oder man will noch ein bisschen mehr von dem Geschmack haben oder so, man kriegt es halt in Pulverform. Man kann das dann selber dosieren, wie viel Wasser man daran macht, wie viel Eiswürfel man dann auch irgendwie noch reinschmeißt. Also das finde ich daran tatsächlich auch irgendwie sehr, sehr angenehm, weil bei mir jetzt auch nicht jederzeit der Bedarf genau gleich ist. Ne? Also ich finde es manchmal halt so die etwas dünnere Version besser, manchmal quasi so die volle Version, oder kann man halt einfach selber dann irgendwie je nach Laune schauen und rumprobieren, wie man das gut findet.
Du wirst dann ein Bartender quasi, ne?
Sozusagen.
Ja.
Eventuell gab es das auch schon in Mischversion, aber da reden wir einen anderen Tag drüber. Jedenfalls haben wir tatsächlich auch schon echt sehr viel positive Rückmeldung von euch bekommen. Also wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen. Holy ist auch bei Trustpilot mega gut bewertet, muss man sagen. Also bei fast 11.000 Bewertungen, eine durchschnittliche Note von 4,6, ist krass. Also und die Palette ist so groß und wird auch so oft erweitert, dass geschmacklich, glaube ich, für jeden halt was dabei ist. Es gibt auch Probierpakete, die man sich da auf jeden Fall bestellen kann.
Das lohnt sich.
Genau. Und wer sich davon einfach mal selber überzeugen will, gibt's A, die Möglichkeit mit dem Code KORB5, gibt's 5 Euro Rabatt für Erstbesteller. Also KORB groß, 5, die Zahl. Ist nicht so schwierig, aber wir packen es auch nochmal in die Shownotes zur Sicherheit. Und mit dem Code KORB könnt ihr sonst, auch wenn ihr schon mal dort bestellt habt, immer 10% auf jede Bestellung erhalten. Also dann einfach nur KORB, wie gesagt, der ist ganz easy. Und außerdem guckt die Tage gerne mal bei Instagram bei uns vorbei. Da wird eventuell auch ein bisschen was verlost, um noch einen Einblick zu bekommen.
Wir bieten ja den Rundum-Service. Sowohl Audio als auch Lesen als auch Eindruck. So sieht das aus. Und damit zurück zum Basketball. Wir starten direkt durch, weil wir haben natürlich, wie es beim, komischerweise ist es ganz oft beim Mailback, dass wir da irgendwie so ein hartes Aus haben, aber ne, ist keine Absicht. Ist irgendwie das Leben, das einfach so spielt. Deswegen starten wir mit Sebastian. Hallo aus Wien. Was sagt ihr zum neuen LeBron und JJ Podcast, JJ Redick? Ich kenne keinen, in dem so detailliert über Basketball gesprochen wird, übertrifft meiner Meinung nach sogar Thinking Basketball. Und ich glaube, für in Anführungszeichen normale NBA-Fans ist es nochmal ein ganz neues Level und man versteht noch mehr, wie das Spiel gedacht wird. Wie steht ihr dazu? Liebe Grüße und bitte macht weiter so aus Wien. Danke dir. Ich muss ganz kurz, weil dann ist das abgehakt. Ich habe noch nie reingehört. Ich werde aber noch reinhören. Vor allem jetzt nach Sebastians Rezension sozusagen. Ich werde reinhören. Bin bis jetzt noch nicht dazugekommen.
Kurzer Spoiler-Alert von mir. Erste Folge habe ich gehört, die fand ich tatsächlich auch ziemlich gut. Also vielversprechend werde ich mir auf jeden Fall auch weiter anhören. Ich finde es auch, also ich hatte es jetzt mir die Audioversion angehört, aber was halt, glaube ich, auch ganz gut ist, gerade wenn sie halt noch ein bisschen mehr so in taktische Sachen reingehen, bestimmte Plays erklären, was wohl auch in der zweiten Folge halt ein Fokus sein wird. Finde ich es auch ganz cool, dass sie halt auch eine YouTube-Version dann daraus machen, wo sie das halt auch zeigen, über was genau sie da sprechen. Und das ist halt, glaube ich, auch einigermaßen wichtig, um halt Leute auch abzuholen, die, also wie Sebastian es formuliert hat, normale NBA-Fans, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind, nicht irgendwie selber gecoacht haben oder auf einem hohen Level gespielt haben und halt auf die Art und Weise trotzdem noch einen tieferen Einblick bekommen können. Also eigentlich eine gute Sache. Bin auch mal gespannt, werde es mir auf jeden Fall auch weiterhin anhören, denke ich.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also muss ich jetzt mal machen, beim nächsten Mal Bart putzen oder sowas.
Das ist immer so gut. Ist vor allem auch ganz cool, also dass LeBron, der ja schon einigermaßen akzeptiert ist als einer der smartesten Basketballköpfe, die es so gegeben hat, noch während er aktiv ist, irgendwie Bock hat auf sowas, das dann zu machen. Von daher, gute Sache.
Ron und Draymond wäre doch nochmal was.
Nee, also das Problem ist, ein Problem, was ich halt mit vielen von diesen Spieler-Podcasts manchmal habe und also auch JJ Redick, den ich eigentlich gerne mag, aber der in seinen Interviews manchmal mit jeder Person, die er da spricht, die sind eigentlich halt die allerbesten. Es ist halt manchmal ein bisschen krass, also nicht, also etwas zu sehr lobrudelnd, finde ich. Mhm. Das geht mir manchmal ein kleines bisschen zu weit. Und ich glaube, bei Draymond und LeBron, das wäre eine bisschen schlimme Kombination, was das angeht.
Ja,
das muss ich nicht unbedingt haben. Ich finde es aber auch gerade, was das angeht, eigentlich sehr angenehm hervorzuheben, dass diese Redick-LeBron-Nummer bisher eigentlich überhaupt nicht, also zumindest wie gesagt in der ersten Folge, ging das jetzt nicht in die Richtung, einfach nur zu sagen, hier übrigens LeBron, du bist der Beste, lass uns darüber reden, warum du der Beste bist, sondern eher so ein bisschen
der Beste bleibst und
genau, sondern ein bisschen irgendwie tiefer und trotzdem definitiv interessant.
Ja. Klingt gut. Hör ich rein. Und damit zu Malte. Moin, ich habe Fragen zum Play-in. Erstens, haltet ihr es für realistisch, dass die Warriors im Westen noch rausrutschen? Zweitens, Stand jetzt, was sind eure Prognosen? Wer wird sich als Siebter und Achter in den beiden Conferences im Turnier durchsetzen? Ja, die Warriors. Ich meine, wir haben es ja ganz kurz eingangs gesagt. Also, es ist, die Angst geht um, sagen wir es mal so. Also auch bei Curry scheinbar. Es ist halt, man weiß halt nicht, was man bekommt bei den Warriors, habe ich so das Gefühl, von Abend zu Abend, von Minute zu Minute, wer jetzt was bringt. Das ist immer mit den Lineups ist es halt auch immer noch so ein Probieren so ein bisschen. Jetzt startet Clay wieder. Ich habe den Artikel nicht gelesen bei The Athletic. Ich habe nur gesehen, deswegen wollte ich es eigentlich noch lesen. Ich fand den Ansatz ganz interessant, dass Curry eigentlich eine klare Nummer 2 fehlt gerade. Und das ist halt einfach, das ist halt das Ding. Ich meine, Clay war es, und man hat sich das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen geteilt früher, aber Clay dann, wir haben diese Saison ja ausführlich drüber gesprochen, kam dann von der Bank, das lief dann ganz gut, aber es ist halt eben nicht mehr so eine Nummer 2. Kuminga ist irgendwie auch noch nicht da und nicht in der Konstanz und vielleicht kommt er auch nicht hin, keine Ahnung, aber es ist halt jetzt gerade quasi Steph und dann weiß man nicht, wer kommt von Abend zu Abend. Und es gibt halt nichts Verlässliches. Und irgendwie scheint es sich auch auf Curry auszuwirken, der ja auch in letzter Zeit jetzt nicht immer die ganz großen Feuerwerke abbrennt und halt auch so ein bisschen, ich glaube, was die Dreierquote angeht, für seine Verhältnisse dieses Jahr auch nicht optimal unterwegs ist. Und das fand ich jetzt irgendwie einen ganz interessanten Ansatz. Und das ist halt so der Punkt, okay, du hast ja gesagt, die Rockets haben den heißen Atem. Du hast gesagt, der Restspielplan ist schwer. Jetzt haben sie vergangene Nacht OKC erstmal geschlagen. Fand man Golden State wahrscheinlich auch nicht so geil. Ja, und ja, also wenn ich mir das so anschaue und wenn ich so dran denke, ich will es mir schwer vorstellen. Irgendwie, weil ich finde, Curry gehört einfach da rein und die Warriors gehören irgendwie da rein. Aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, weil jetzt gefühlt wirken die Rockets halt gerade wie das konstantere Team. Und jetzt, gut, muss sehen, wer gegen wen spielt und wie es dann auch nächste Woche ist. Nächste Woche kann schon ganz anders aussehen, wenn die Warriors das direkte Duell gewinnen. Aber ja, es ist meiner Meinung nach ist es jetzt nicht ausgeschlossen.
Nee, ausgeschlossen ist es definitiv nicht. Also die Warriors haben einen leichteren Restspielplan, deutlich. So, die haben noch unter anderem spielen sie noch gegen die Spurs, gegen die Hornets, gegen die Blazers.
Haben sie verloren jetzt, oder? Gegen die Spurs, weiß nicht, kürzlich? Oder habe ich es
falsch im Kopf? Kann durchaus sein, aber also darum, da wollte ich eigentlich auch drauf hinaus. Also sie haben auch noch zweimal die Jazz, aber das Ding ist, man kann sich in dieser Saison halt nicht zwingend darauf verlassen, dass die Warriors dann die Aufgaben, die sie erledigen müssen, auch erledigen können, weil sie halt einfach keine Konstanz haben. Deswegen, also eigentlich sollten sie es schon schaffen, aber es ist überhaupt nicht gesagt. Und also einfach nur, um mal zu unterstreichen, in was für einer Form auch Curry im Moment ist. Im März, also die Zahlen jetzt bevor dem Spiel von letzter Nacht, 21,8 Punkte, 41% aus dem Feld, 36% von der Dreierlinie. Das ist halt schlecht, muss man einfach sagen. Also Curry selber ist in letzter Zeit einfach auch wirklich nicht gut unterwegs.
Ja.
Abgesehen davon, dass es gibt ja im Kader schon diverse Leute, die im Lauf der Saison halt irgendwie gute Phasen hatten und die auch mal so über einen längeren Zeitraum oder auch Leute, bei denen man sagen kann, eigentlich ist die Saison insgesamt gut. Also wenn du dir Podziemski anguckst, wenn du dir Kuminga anguckst und so, die spielen ja durchaus irgendwie guten Basketball, aber es geht halt selten alles mal zusammen. Und das ist dann schon irgendwie ein Problem. Aber deswegen ist es bei mir im Moment, ich glaube nach wie vor, am Ende kommen sie als Zehnter rein, aber sie werden dann halt rausfliegen. Also ich kann mir in der aktuellen Form nicht vorstellen, dass die Warriors wirklich in die Playoffs kommen, weil sie einfach, die Defense ist in letzter Zeit richtig schlecht. Curry ist nicht gut in Form. Gut, der kommt vielleicht nochmal wieder, das kann ja immer passieren, aber
ja, klar. Ja.
Über die letzten Wochen sieht er halt einfach nicht besonders gut aus. Es ist immer noch eine super kleine Truppe. Kuminga ist gut, aber Kuminga ist jetzt auch keiner, der die Defense so beschäftigt, dass irgendwie sich alles dann in seine Richtung wendet oder so. Bei Clay, der ist seit dem All-Star-Break eigentlich wieder besser unterwegs, aber ist halt auch irgendwie nicht mehr so verlässlich, wie er es mal war. Und insgesamt, glaube ich, ist deren Zeit vielleicht gerade einfach so ein bisschen abgelaufen oder es geht halt in dieser Saison einfach nicht zusammen. So, den Eindruck macht's auf mich im Moment. Und ich habe auch das Gefühl, dass Curry einfach müde wirkt, angeschlagen wirkt von dem ganzen Stress, den er jetzt hatte. Und das können die sich nicht leisten, dass der nicht top aufgelegt ist. Und das sieht man halt.
Ja, absolut. Wer kommt dann rein auf 7 und 8 im Westen?
Im Moment spricht einiges für wahrscheinlich die Lakers tatsächlich. Also die müssten sich ja erstmal diesem 9-10-Matchup durchsetzen. Mhm. Und dann ist es aber halt auch noch offen, ne? Also Dallas, Phoenix und Sacramento, die trennt ja kaum was. Mhm. Selbst New Orleans und selbst die Clippers sind ja noch nicht ewig, also sind ja noch nicht komplett da raus. Das kann
wenn die Clippers so weitermachen,
dass die da auch reinrutschen. Ja, genau, die Clippers sind in letzter Zeit halt echt nicht wahnsinnig gut. Alle anderen Teams sind eigentlich besser in Form, aber ich würde tippen, dass die Mavs wahrscheinlich es direkt in die Playoffs schaffen, also dass die auf 6 reingehen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Phoenix und die Lakers. Auch wenn Phoenix mich in den meisten Spielen nicht überzeugt, aber die haben halt ein hohes Single-Game-Ceiling. Sie haben auch jetzt gerade nochmal gegen Denver gewonnen, was sie neulich auch schon mal geschafft haben. In einem einzelnen Spiel haben die natürlich einfach krasses Shot-Making-Talent und sollten sich deswegen eigentlich, also wenn sie Siebter sind, dann müssen sie ja nur ein Spiel zu Hause gewinnen und das sollten sie schon schaffen, um reinzukommen, glaube ich. Und den anderen Spot würde ich jetzt momentan auf die Lakers tippen, tatsächlich.
Wie geil wäre es jetzt, also geil in Anführungszeichen, aber käme jetzt Phoenix an 7 rein, erste Runde gegen Denver und dann irgendwie ist das Matchup für Denver irgendwie so kompliziert und Phoenix fängt so Feuer, dass Denver direkt in der ersten Runde rausgeht.
Du, es ist nicht vollkommen unmöglich, es ist nicht wahrscheinlich und ja. Also ich glaube absolut nicht dran, aber Denver ist für mich auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall der Favorit im Westen sein, aber das heißt nicht, dass es keine schwierigen Matchups für die geben kann und das heißt auch nicht, dass die komplett unschlagbar sind. Also nee. Das glaube ich tatsächlich nicht.
Das stimmt. Ich hatte so ein bisschen, aber es ist, glaube ich, immer auch so ein bisschen der Hoffnung, Wunschvater des Gedanken. Ich habe die Kings mit den Suns drin, aber wahrscheinlich sind sie am Ende tatsächlich die Lakers, weil die sind ja ziemlich gut unterwegs eigentlich in letzter Zeit. Und damit, auch wenn LeBron natürlich mal wieder der Knöchel, ne? Eieiei. Andere hätten schon längst aufgehört, aber LeBron macht weiter.
Gut, das stimmt tatsächlich. Er ist 100 Jahre alt. Ja. Die meisten anderen haben da wirklich schon aufgehört.
Das stimmt. Osten habe ich Pacers Sixers. Ich glaube, Miami rutscht noch rein auf die 6. Pacers runter und die Sixers, wenn Joel Hans. Aber vor allem, weil ich glaube, von 9-10 droht halt nicht so mega Gefahr.
Boah, um ehrlich zu sein, über die letzten Wochen ist Chicago besser als die Sixers.
Aber das ist ja bei mir vorausgesetzt, dass Embiid kommt und Chicago ist jetzt. Nee, in den letzten 10 sind sie sogar gleich. 4-6 beide.
Ja, aber es geht ja eher um die letzten 30 Spiele oder so.
Ja, gut, das stimmt. Und da ist Chicago schon besser, aber ich glaube irgendwie.
Also die Sixers stinken in letzter Zeit ziemlich zum Himmel insgesamt.
Ich setze auf die Rückkehr im Beats.
Setzt du da wirklich so? Ich bin mir irgendwie, also klar, die sagen so, ja, sieht gut aus, der kommt dann irgendwann, aber welche Version von ihm sehen wir denn? Das finde ich halt schon irgendwie.
Ich glaube, einigermaßen eine, die gut genug ist, um die Bulls zu schlagen.
Kein Vertrauen in deine Bulls.
Nein! Nein, wirklich nicht. Irgendwie, ja. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding, ich will auch nicht, dass hier in Anführungszeichen das Front Office und überhaupt die Organisation belohnt wird für das, was sie da ja ein Jahr aus veranstalten und tatsächlich jetzt irgendwie noch 2 Playoff-Spiele im United Center bekommen.
Tja, ich sag Miami und die Bulls.
Du sagst Miami und die Bulls?
Ja.
Weil Pacers gehen auf 6 rein?
Ja. Ja, also ich meine, zwischen denen und Miami, die sind beide jetzt nicht in der ganz, also in der überragendsten Form, die sie während der Saison mal hatten, aber also jetzt gerade haben die Pacers 2 Siege mehr, sind da in einer etwas besseren Position. Halliburton wirkte auf mich jetzt zuletzt wieder besser. Miami ist halt, die haben richtig gute Spiele, aber sie haben selten 2 richtig gute Spiele nacheinander. Das war ja auch einfach kein konstantes Team und deswegen sieht es da im Moment für mich doch wieder eher nach Play-In aus. Aber
also verstehe mich übrigens nicht falsch, wenn die Bulls in den Playoffs spielen, finde ich natürlich geil. Also dann sind es zwar wahrscheinlich 4 bis 5 Spiele, naja, wahrscheinlich gegen Boston 4, aber es ist dann trotzdem mal wieder Playoffs, also da freue ich mich trotzdem. Aber
hast du gesehen, wie dusselig sich die Celtics in engen Spielen anstellen und wie gut die Bulls in engen Spielen sind?
Also, ja, gut, stimmt.
Wenn es 4 Blowouts gibt, das ist okay, aber wenn es 1 oder 2 enge Spiele gibt, dann gewinnen die Bulls tatsächlich auch 1 oder 2 enge Spiele.
Die müssen es nur eng halten, die Bulls. Und dann,
ja, das ist echt so.
Und dann wird die Serie auf einmal eng und wer weiß, wie sich die Celtics in einer engen Serie anstellen und die Bulls in der
dann werden die Bulls die 3 Alphas einbestellen, die dann auf der Tribüne sitzen und zugucken, einfach böse gucken. Jimmy Butler, ich weiß nicht, warum der Zeit hat, aber der ist dann einfach auch da.
Ja, genau. Dwayne Wade sowieso und Rondo, ne?
Ja. Dann könnte es eng werden.
Ja.
Nee, also ich weiß nicht, irgendwie fällt's mir im Moment schwer, an eine Rückkehr von Embiid zu glauben. Wenn er kommt, dann sollten die natürlich sich durchsetzen, aber
ja. Ich weiß nicht. Ja, gut, wenn er nicht zurückkommt, dann wird es, glaube ich, auch schwer. Aber ich sehe auch jetzt, aber selbst sollten die Sixers jetzt gegen die Bulls spielen, sehe ich das irgendwie auch nicht als utopisch hin, dass sie die schlagen.
Nee, also utopisch sind jetzt beides keine Top-Teams, aber über die letzten Wochen sind die Bulls schon klar besser als die Sixers.
Ja, aber es sind halt auch schon, sie haben auch gegen Washington verloren, die Bulls, ne?
Ja, einzelne Spiele.
Aber sie hatten 3 in Folge, wo sie echt 3 Stinker hatten. Jetzt haben sie, letzte Nacht haben sie jetzt wieder gewonnen. Aber es ist so, ne? Man weiß es nicht. Aber
während den Anfängen, weißt du, gegen wen die Sixers über die letzten Wochen alles verloren haben? Ja,
natürlich. Richard, die NBA stellt die G-League Ignite ein. Gefühlt konnte kein Spieler aus dem Team nach der Draft die Erwartungen erfüllen. Oft wurde argumentiert, dass die Spieler mehr NBA-ready wären als College-Spieler, da sie schon gegen Erwachsene gespielt haben. Auch dahingehend fällt mir aber auf Anhieb kein positives Beispiel ein. Was sind die Gründe und wie fällt euer Fazit zu diesem Experiment der Liga aus? Hat es am Ende zumindest den Druck auf die NCAA bezüglich Bezahlung, Selbstvermarktung der Spieler erhöht? Genau. Ja, Edits hat er noch, sorry. Natürlich danke für den hervorragenden Content. Weiter so und Glückwunsch an die Familie Marbeiter zum Nachwuchs. Danke dir. Die Idee irgendwie ist ganz cool. Die Frage ist halt vielleicht, was man sich im Nachhinein stellen kann, ob die G-League der optimale Ort ist für junge Spieler, um sich wirklich zu entwickeln. Weil es ja, wenn andere Spieler kommen, die ja schon irgendwo NBA-Kontakt hatten, die irgendwie schon bei einem NBA-Team dabei waren, die ja dann spielen ja um ihre Existenz, in Anführungszeichen, jetzt im Basketball oder im NBA-Kosmos. Und wenn du als Junge, ich habe jetzt die G-League, ich verfolge jetzt keine Spiele der G-League, ich habe keine Spiele gesehen, aber inwieweit der Basketball dann so ausgelegt ist, dass junge Spieler wirklich davon profitieren und dass es wirklich ein übertrieben formuliert ein geordneter Spielbetrieb ist und wirklich halt einer ist, ein fruchtbarer Spielbetrieb ist für junge Spieler, kann man vielleicht in Frage stellen. Vielleicht ist auch das Ding, weil sie halt sehr, sehr jung dahin kommen und direkt dann irgendwo, ich weiß nicht, wie weit der Entwicklungsgedanke dann halt noch da ist, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Thompson-Zwillinge uns anschauen, es gibt sogar eine Doku, glaube ich, bei Amazon über das Jahr der beiden.
Waren die nicht bei Overtime Elite?
Die waren Overtime Elite, sorry, stimmt. Stimmt.
Also Ignite sind Jalen Green zum Beispiel, genau. Jonathan Kuminga, Scoot Henderson.
Genau. Es ist halt, was man vielleicht sagen kann, es ist halt die Frage, ich meine, die kamen, sind halt noch sehr, sehr roh gewesen. Ne? Und ich weiß halt nicht, inwieweit das funktioniert, wenn du eigentlich entwickeln sollst, aber halt auch schon andere Leute hast, die halt, also jetzt nicht nur im eigenen Team, sondern halt auch generell ligaweit, bei denen es halt um die Existenz geht. Also, verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das die richtige Umgebung ist, einfach für junge Spieler. Und inwieweit das dann vielleicht, du hast dann zwar die Erfahrung gesammelt, aber wie organisiert, wie strukturiert ist vielleicht sogar das bessere Wort, ist die ganze Sache dann.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Punkt ist. Und wenn man jetzt schaut auf die Spieler, die den Schritt gemacht haben und dann in die Liga gekommen sind, kann man nicht sagen, dass es da wirklich funktioniert hätte, sie mehr NBA-ready zu machen als andere Talente. Ich würde gleichzeitig auch sagen, da das halt trotz allem erst ein paar Leute waren, wäre es auch nicht richtig, da jetzt zu generalisieren und zu sagen, dieses Modell funktioniert generell einfach nicht, das ist alles falsch oder so. Kann auch sein, dass es mit anderen Spielern anders gelaufen wäre, aber von den Leuten, die wir jetzt bisher hatten, kann man zumindest so diese Aussage treffen. Das hat sie jetzt nicht mehr NBA-ready gemacht als andere Leute in ihrem Jahrgang, die jetzt vielleicht am College waren oder die in Europa gespielt haben oder was auch immer. So, das kann an den Spielern liegen, das kann auch an der G-League liegen, das kann auch an G-League Ignite liegen. Ich glaube, was die erreicht haben, und das hat Richard ja auch richtig angesprochen, ist, dass halt der Druck erhöht wurde auf die NCAA, wo jetzt halt ein Modell besteht, wo College-Spieler auch dort schon ein bisschen Geld verdienen können. Dadurch ist halt auch dann die G-League Ignite nicht mehr nötig. Und also das kann man dann schon als kleinen Erfolg in Anführungszeichen für sie verbuchen, weil das halt mit deswegen gekommen ist. Und mehr war es jetzt nicht. Also es ist jetzt im Endeffekt okay. Also es hat, glaube ich, dann für eine kurze Zeit einfach seinen Zweck erfüllt und jetzt gibt's wieder andere Wege, beziehungsweise ist dieser Weg wieder weg und trotzdem gibt's ja auch noch mehr Möglichkeiten. Also du musst ja als Talent trotzdem nicht ans College gehen. Du kannst ja auch trotzdem noch alle möglichen anderen Wege einschlagen. Ja. Aber ja, es war jetzt halt einer, den wir für eine Zeit lang hatten, der ja auch durchaus Leute dann als Lottery-Picks in die Liga gespielt hat. Wie sehr es ihnen geholfen hat, ist, wie gesagt, ist diskutabel auf jeden Fall.
Ich meine, vor allem, also jetzt im Fall von Green und Henderson, Kuminga ja ähnlich, waren ja aber vorher auch schon, bevor sie hingegangen sind, relativ hoch prognostiziert, ne?
Ja,
also
ja,
relativ absolut. Gut eingeschätzt. Also es war jetzt nicht so, dass die haben letztes Jahr gespielt und so, wow, haben sich da bewiesen und wie auch immer und jetzt deswegen picken wir sie hoch, sondern die waren vorher schon irgendwie auf dem Radar.
Und dabei, wie gesagt, Scoot hat sogar ein bisschen an Status verloren,
ja, genau.
Könnte man sagen, ne? Ja. Also weil der galt ja eine Zeit lang so mehr oder weniger auf, also vielleicht nicht auf Augenhöhe mit Wemby, aber schon so als klare Nummer zwei, ja. Und ist dann am Ende die drei geworden, ja. Nach einer Entscheidung, die bisher zumindest gut gealtert ist von den Hornets.
Ja, das stimmt. Muss aber es ist das erste Jahr. Also wir,
ja.
Aber wie gesagt, ich meine, es hat dazu beigetragen, dass ein großes Problem im US-Sport halt angegangen wurde mit der eben Bezahlung und Selbstvermarktung der Spieler der NCAA, weil das ja schon vorher auch thematisiert, Milliarden umgesetzt, aber du darfst keine Essenseinladung annehmen in dem Sinne. Und
ja.
Da, und es wurde ja schon bei den Fab Five damals in der Doku finde ich auch ganz interessant dargestellt, die ja wirklich der Uni Aufmerksamkeit und Geld gebracht haben ohne Ende, aber halt selber gar nichts davon gesehen haben. Und das ist natürlich irgendwie sehr, sehr schief gewesen. Und von daher, das war auf jeden Fall gut. Gut, apropos Geld, wir gehen zu Jan. Der saudi-arabische Staatsfonds versucht gerade in verschiedenen Sportarten seinen Einfluss zu bekommen, zum Beispiel im Golf, Tennis, Fußball. Glaubt ihr, dass es in Zukunft auch sichtbare Kooperationen mit NBA bzw. Eigentum an Clubs geben wird? Sollte die NBA so etwas ablehnen? Meint ihr, dass es wie im Golfsport zu einer Konkurrenzliga kommen könnte, wie früher die ABA? Und könnte diese Liga mit ihren finanziell unbegrenzten Möglichkeiten der NBA Probleme bereiten? Ich finde da, was das Letzte angeht, finde ich eigentlich den Blick zum Fußball ganz interessant. Also das ist jetzt zwar die erste Stufe, wir hatten halt, weil da halt so das Ding war, die große Offensive oder eine große Offensive ja schon stattgefunden hat letzten Sommer, wo sie ja wirklich halt auch tendenziell namhaftere Spieler geholt haben, Spieler, die ja noch theoretisch in ihrer Prime sind, die ihren Vereinen in Europa auch noch hätten weiterhelfen können. Aber die halt dann festgestellt haben, okay, naja, so geil ist es jetzt hier auch nicht. Also beziehungsweise wir spielen dann halt, es ist nicht dieselbe Fankultur, dieselbe Basis. Es gibt nicht so viel, also der Zuschauerzuspruch ist nicht so groß. Und ich glaube halt in der Liga auch wie der NBA, wenn du es jetzt auf dem Basketball, also Jordan Henderson zum Beispiel spielt ja mittlerweile wieder in Amsterdam und hat da auf einen sehr, sehr großen Teil seines Gehalts irgendwie auch verzichtet, das er eigentlich bekommen hätte. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen, und ich glaube, das Geld, ich glaube schon, dass das weitergehen wird, dass sie es weiter versuchen werden. Aber ich glaube, es ist halt so ein Beispiel, dass es jetzt nicht so einfach ist, zu sagen, okay, wir geben euch Geld und dann haben wir eine Konkurrenzliga. Also es gibt sicherlich Spieler, die weiterhin dahin gehen werden, einfach weil das Angebot so gut ist. Ob dann aber die Liga in der Lage sein wird, andere Ligen zu überholen. Und ich will das auch gar nicht ausschließen, jetzt im Fußball. Aber ich glaube, die NBA ist in sich als System so lang gewachsen und hat, und klar, es ist ein Business und klar, es gibt Expansion-Franchises und es gibt Vermarktung etc., aber es gibt halt eben auch die Tradition und es gibt halt auch noch diese gewachsene Kultur und dieser Zuschauerzuspruch, und ich glaube, das lässt sich nicht einfach so duplizieren an einem anderen Ort, weil das wäre ja das Ding. Es wäre jetzt nicht wie die ABA damals, die dann in den USA stattfände und einfach sich andere Städte schnappen würde oder halt andere Hallen in derselben Stadt. Das wäre in einem anderen Land. Und ich glaube, dass es gäbe sicherlich, oder ich kann mir vorstellen, dass Spieler rübergehen würden aufgrund des Geldes. Gleichzeitig glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt in naher Zukunft da wirklich eine Konkurrenzliga in einem anderen Land aus dem Boden gestampft werden kann.
Konkurrenzliga glaube ich auch nicht. Alles andere halte ich für möglich. Also im Sinne von sich einkaufen, sich auf Teams kaufen. Ich meine, da haben wir jetzt ja auch über die Vergangenheit schon, war es ja nicht so, dass die NBA bei Geldgebern aus irgendwie anderen Ländern oder auch mit teilweise etwas zweifelhaftem Ruf gesagt hätte, nee, das machen wir nicht, weil letztendlich ist das halt schon einfach ein Business, und ich nehme auch an, dass das Interesse dort da sein wird. Also ich meine, die nutzen ja durchaus auch alle möglichen Wege, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich denke schon, dass es das geben wird. Eine Konkurrenzliga, stimme ich dir auch eher zu, wird schwierig sein. Ich bin auch mal gespannt, ob wir irgendwann so eine Situation haben wie jetzt mit der Euroleague, wo dann auf einmal ein Team aus, was Katar, glaube ich, dann jetzt demnächst an den Start gehen soll, was natürlich auch krass, macht natürlich mega Sinn in der Euroleague, aber es ist halt leider einfach so ein bisschen Teil des
Sport-Business. Ich muss sagen, sowas langweilt mich schon. Also gerade auch, bei mir ist es aber so, also gerade auch so mit den globalen Entwicklungen und halt.
Mich langweilt das nicht, ich finde das elend.
Ja, also.
Deine Version, um das zu sagen.
Weil es ist halt sich so für noch mehr Geld einfach irgendwie so der Realität verschlossen und den Gefahren der Realität verschlossen, dass ich finde es eigentlich nicht mehr hinnehmbar.
Ja.
Also, weil es einfach, und es geht nicht darum, jemanden auszuschließen, es geht einfach darum, dass es einfach absolut sinnlos ist, Teams irgendwie jetzt auch noch nach Katar fliegen zu lassen, hin und her, jeden Tag, jede Woche. Und die Euroleague hat ja genügend Spiele. Und dann von Katar wieder nach, weiß ich nicht, nach Barcelona oder nach Kaunas. Oder, weißt du, das ist einfach das, ja, es ist auch nur ein Tropfen, aber es ist irgendwie, ich denke, das ist halt einfach so eine Signalwirkung oder so eine Ignoranz irgendwie für echte Probleme im Endeffekt, die wir so als große menschliche Gemeinschaft haben, dass ich mir echt denke, dass es das euch wert ist, stark. So, das ist wirklich, ja.
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe es ähnlich. Ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir auch immer, müsste man vielleicht nicht machen, aber schwieriges Thema. Lass mit dem nächsten Thema weitermachen.
Ja. David,
wieder zurück. Achso, abgesehen davon, NBA Abu Dhabi Games gibt's ja schon.
Ah ja, stimmt, genau.
Das gibt's auch jetzt in der Vorbereitung dann wieder auf die nächste Saison.
Ja, das. So ist es.
Wird also wahrscheinlich auch nicht lukrativ sein.
Nein, glaube ich auch nicht. Also. Ich glaube auch, da wird sicherlich der ein oder andere Cent abfallen.
Ich glaube auch.
David, wie geht's bei den Warriors nach der Saison weiter? Teuerstes Team der Liga für Platz 10 kann ja nicht die Lösung sein. Clay behalten oder abgeben, Kuminga nach den guten 4 Monaten traden, um nochmal anzugreifen. Rebuild, was passiert mit Steph? Was passiert bei einem Rebuild mit Steph? Das Einzige, was man ja eigentlich sagen kann, dass in dem aktuellen Setup eher nichts mehr wird, mit ganz oben. Würdest du Kuminga traden? Um zu sagen, okay, wir schauen, dass wir vielleicht eine Nummer 2 für Steph bekommen. Oder dass wir wirklich Steph maximieren. Oder hat Kuminga dir gezeigt, dass er das mit noch einem Jahr vielleicht selbst werden kann?
Um ehrlich zu sein, bin ich nicht der allergrößte Kuminga-Fan, glaube ich. Deswegen finde ich so diese Idee zu sagen, jetzt gerade ist sein Trade-Wert wahrscheinlich ziemlich hoch, weil er ja individuell schon eine gute Saison gespielt hat. Lass uns mal gucken, was wir damit vielleicht machen können. Dass ich könnte damit was anfangen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass sie es machen werden, einfach weil es hätte über die letzten Jahre mehr als genug Gelegenheiten und Gründe, glaube ich, gegeben, um das zu machen, wenn man das hätte machen wollen, wenn man nicht teamintern an Kuminga geglaubt hätte. Jetzt sehen wir ja gerade die beste Version, die wir von ihm bisher gesehen haben. Ihn dann zu traden wäre irgendwie, zumindest nachdem, wie sich die Warriors über die letzten Jahre verhalten haben, glaube ich, ein bisschen widersprüchlich. Deswegen glaube ich wahrscheinlich eher, dass der bleiben würde. Aber für mich ist das so einer, der ist gut, der kann Sachen, die wichtig sind. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist, den er tatsächlich macht auf Sieg und Niederlage und auch auf eine gegnerische Defense. Wie sehr bringt er die zum Nachdenken mit dem Scoring-Paket oder mit dem Offensiv-Paket, das er hat, was halt schon etwas weniger teamdienlich ist, schon etwas mehr auf den eigenen Abschluss geht und so. Wie wertvoll ist es dann wirklich? Ist er jetzt, und also ich traue dem schon auch zu, dass er halt irgendwie noch weitere Schritte geht, aber so in der jetzigen Version, wenn man sagt, eine Nummer 2 für Steph, da wäre mir schon jemand, der Steph wiederum ein bisschen mehr hilft, also den auch mehr einbindet, wäre mir irgendwie schon lieber, aber gleichzeitig ist es halt auch, muss man natürlich auch sagen, dass es auch möglich ist, dass die Warriors diese Person vielleicht einfach gar nicht bekommen können, also weil ihre Mittel und Wege ja mittlerweile schon auch ein bisschen doll eingeschränkt sind, also wie David es ja auch angesprochen hat, teuerstes Team der Liga und auslaufende Verträge von Clay, von Chris Paul, also bei denen gibt's eine Teamoption, aber die wird man eher nicht nehmen, schätze ich mal, außer um ihn irgendwie weiter zu traden, aber die Mittel sind halt begrenzt, der Kern ist gealtert. Was sie daraus jetzt machen, ist eine ziemlich spannende Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Rebuild geben wird, weil man das, glaube ich, Steph nicht antun kann und will. Aber was drumherum passiert, ist eine sehr gute Frage.
Möchte man, dass Steph auch retired quasi als Warrior, meinst du?
Ja, also das wäre, da müsste, glaube ich, schon was Krasses passieren, damit es nicht dazu kommt. Ich glaube, sowohl Steph als auch die Warriors wollen das unbedingt. Das wäre ja auch eigentlich, ich meine, wenn man bedenkt, wie sich die Franchise einfach nur wegen ihm entwickelt hat, so als heftigste graue Maus der Liga zu einer ultimativen Cash-Cow ja über die letzte Dekade und so wirklich zur Aushängeschild der NBA, die können den eigentlich müssen die dem auch mehr oder weniger alle Wünsche erfüllen. Deswegen ist auch so ein bisschen die Frage, wenn er sagt, Leute, Draymond hat einen Vertrag, mit dem will ich weiterspielen, auch wenn der mich wahnsinnig macht und zum Weinen bringt nach ein paar Minuten auf dem Feld, weil er halt ein Verrückter ist, aber ich will mit dem weiterspielen. Clay liebe ich, gib Clay einen neuen Vertrag, wir müssen das irgendwie bis zum Ende durchziehen. Und ich meine, die Kern-Warriors haben ja solche Sachen alle schon gesagt über die letzten Jahre. Ne? Und also Steve Kerr hat ja auch einen neuen Vertrag wieder unterschrieben und so. Also der ist ja weiter an Bord. Deswegen glaube ich auch, dass man sich mit Clay irgendwie einig wird. Aber so diese große Frage dahinter, lohnt sich das im Sinne von, die können auch wirklich nochmal ganz oben angreifen? Das ist halt eine gute Frage. Also weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Nicht mit der jetzigen Version von Andrew Wiggins. Vielleicht mit der Version, die wir mal eine Saison in seiner Karriere hatten, 21/22, wo er halt richtig gut war. Das ist seitdem halt nicht mehr passiert. Der und Kuminga, wenn du die beiden spielen lässt und Green, dann bist du zwar athletischer, aber auch kleiner. Wie gut geht das alles zusammen? Das sind halt alles legitime Fragen. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Wie gesagt, das, wo ich nur relativ sicher bin, ist, dass es keinen Rebuild in dem Sinne geben wird, wo irgendwie alles Mögliche ausgetauscht wird und man sagt, so jetzt sind wir erstmal mies und bauen neu auf, weil da ist der Zeitpunkt einfach nicht richtig für, auch weil Curry dafür noch zu gut ist.
Ja. So.
Und also zu alt und zu gut, um jetzt zu sagen, lassen wir uns Zeit, bauen wir mal gemütlich von vorne auf. Das geht halt nicht.
Würdest du Ole Freaks Clay Thompson einen neuen Vertrag geben?
Ja, aber also jetzt keinen ultra hohen Vertrag. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was die Summe ist. Und wenn ein Team wie Orlando oder Detroit oder was auch immer sagt, Clay, 35 Millionen im Jahr, dann würde ich als Warriors da nicht mitziehen. Dann würde ich ihm sagen, hey Clay, du hast ja hier schon ein bisschen was gerissen. Hast du Bock, mit den anderen zusammenzuspielen? Du bist hier eine Legende. So in der Form wirst du nicht geliebt werden, wenn du für viel zu viel Geld zu einem anderen Team gehst.
Das kann man eben, genau. Man kann ganz, ganz schnell ins Gegenteil umschlagen, ne?
Ja, aber wenn die Differenz ist, die Warriors bieten 15 und die Magic bieten 35 im Jahr, dann würde ich es jetzt Clay auch nicht übel nehmen, wenn er sagt, so, dann nehme ich doch die 35 und mache ein bisschen Platz für Paolo und Franz.
Ja.
Also es ist halt immer eine Frage der Summe. Was anbieten würde ich ihm auf jeden Fall.
Ja, weil
er ist, glaube ich, mit seinem Skillset immer noch wertvoll. Also der Wurf ist ja immer noch, der ist immer noch richtig geil. Und also Leute, die aus der Bewegung gut werfen können, die kannst du ja immer gebrauchen. Du kannst ihn halt nur nicht als den zweitbesten und zweiteuersten Spieler im Kader gebrauchen, beziehungsweise dann kommst du wahrscheinlich einfach nicht so weit, weil er nicht mehr so dieses Level hat, auch als Two-Way-Player, aber so als also nützlicher Spieler ist er ja allemal immer noch. Gerade jetzt, so seitdem sich seine Rolle wieder ein bisschen verändert hat, seitdem er auch ein bisschen weniger erzwingt, ein bisschen mehr irgendwie so im Flow der Offense spielt, dann, wie gesagt, ist Clay ja nach wie vor ein guter NBA-Spieler.
Ja, absolut. Also am Ende ist es halt auch eine Frage der Konditionen, so. Also was so.
Genau.
Was du dann zahlen musst, aber ja, es ist auch schwer vorstellbar, dass er irgendwo anders hingeht, aber. Ich finde es mega schwer.
Aber auch nicht unmöglich, irgendwie.
Nee, auf jeden Fall. Also gerade weil die Situation ja auch, also sie ist jetzt halt, also ich glaube, ja, vielleicht interpretiere ich ein bisschen sehr viel in Currys Reaktion rein, aber sie haben jetzt halt auch nicht, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie in diese Situation kommen, nämlich dass sie sogar Gefahr laufen, das Play-in zu verpassen dieses Jahr. Und bei allen Problemen, bei allen Umwuchten, die der Kader so hat, und aber dass sie an einen Punkt kommen, an dem nicht mehr viel fehlt, dass sie halt ab Mitte April zuschauen müssen. Und da weiß ich nicht, ob da halt nochmal dann so halt dieses Umdenken stattfindet, vielleicht auch bei Curry. Ich meine, du hast gesagt, sie sollten Curry jeden Wunsch irgendwie erfüllen, den er so hat. Ob Curry dann auch sagt, naja, irgendwie nicht, ich schicke jetzt den oder den weg, aber wir bräuchten nochmal einen größeren Trade. Oder zum Beispiel Kuminga ist gut, hat sich gut entwickelt und so, aber wir brauchen jemanden, der besser passt. Wir brauchen jemanden, der vielleicht mehr Länge hat, der vielleicht auch mehr Scoring mitbringt, der mehr konstantes Scoring mitbringt, was auch immer. Der, auch wenn es mit Wiggins und Green ja geht, aber der vielleicht irgendwie noch besser reinpasst, schaut doch mal, was da möglich ist.
Ja.
Vielleicht. Aber Rebuild, glaube ich, auch ergibt keinen Sinn mit Steph, weil ich auch eher davon ausgehe, dass es schön ist, wenn er seine Karriere in Golden State beendet und dass das auch so ein bisschen der Wunsch beider Parteien ist, könnte ich mir vorstellen.
Ja, garantiert.
Also deshalb, wir gucken mal, vielleicht reicht es ja fürs Play-in und dann schlagen sie die Lakers und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
Wenn wir eins gelernt haben in den letzten Wochen. Verlieren sie im Spiel um Platz 8. Die müssen ja zwei Spiele gewinnen.
Ja, stimmt.
Um reinzukommen. Ja. Wird eng. Zumal die Lakers auch für sie, glaube ich, ein scheiß Matchup eigentlich sind. War.
Ja, das stimmt. Aber in einem Spiel ist alles möglich. Das ist ja das Schöne im Play-in.
Ist ja die Frage. Single-Game-Ceiling höher bei Anthony Davis oder bei Steph Curry in der heutigen Punkt Ära?
Das Play-in hat seine eigenen Gesetze.
Ja, das stimmt. Das haben wirklich ganz, ganz eigene Gesetze.
Ja, ja. Johann, frei für dich. Böse Zungen würden behaupten, die Celtics sind schon in Playoff-Form. Stichwort Pleite gegen Atlanta. Kann man ihnen dieses Jahr im Hinblick auf die Meisterschaft trauen?
Ja und nein. Sie sind sehr gut. Sie sind nicht unfehlbar und sie sind teilweise einfach richtig dusselig. Leider ist das immer noch so,
es bleibt so. Aber man weiß wenigstens, was man bekommt, mehr oder weniger. So,
ja.
Im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen. Man weiß jetzt nicht genau in der Situation, aber im Großen und Ganzen.
Ja. Ich glaube trotzdem, dass sie jede Serie gewinnen können.
Ja.
Aber sie sind durchaus auch in der Lage zu enttäuschen.
Viele Serien zu verlieren. Oder viele. Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Muss man sehen. Es ist blöd, dass Richtung Playoffs jetzt mal wieder man so ein paar Beispiele geliefert bekommt. Das ist vielleicht auch, weiß nicht.
Ja, ich meine, das Ding ist, also die haben ja über die letzten Monate fast gar keine Spiele verloren.
Ja.
Aber wenn, dann waren es halt immer so dusselige Sachen. Ja, aber auch jetzt, seit dem All-Star-Break, sind sie das beste Team der Liga. Obwohl man halt ein paar enttäuschende Niederlagen hat, wo sie sich auch absolut dumm angestellt haben. So auf jeden Fall, also gegen Cleveland und gegen Atlanta. Ja. Was dafür Vorsprünge verdaddelt wurden.
Ja, aber gegen Denver
war ja das einzige Mal, wo man das Gefühl hatte, okay, da haben sie jetzt gegen ein Team verloren, gegen das man auch verlieren kann. So, ne? Die anderen Sachen, das war ja vollkommen überflüssig. Aber das Ding ist, die haben halt sonst auch einfach alles gewonnen. Deswegen muss man sich ja dann auch auf diese Kacke immer fokussieren, weil alles andere läuft ja. Also.
Und ich glaube, das ist halt das Ding, weil es ist halt eine Serie. Und deshalb, glaube ich, bis sie halt auf ein Team treffen, das wirklich ihnen richtig ebenbürtig ist. Und da gibt's halt nun mal nicht so wahnsinnig viele, glaube ich schon an sie und glaube, dass sie die Serien gewinnen werden. Und ich glaube auch, dass sie gegen Miami nicht viel anbrennen sollte. Ich habe Vertrauen in die Celtics, weil es sind einzelne Ausreißer. Und wenn wir Denver so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben, ich gebe ihnen Denver noch mehr als Boston, aber es ist nun mal auch so, es ist März, sie gewinnen die meisten Spiele, sie haben auch solche Spiele im Griff und dann kennen wir es im Basketball, haben wir schon oft genug gesehen, dann gibt's vielleicht auch mal einfach den Moment, in dem du zu früh schleifen lässt und dann halt die Zügel nicht mehr in die Hand bekommst. Und dann ist es, und dann sieht's dusselig aus und dann kann man drüber reden und dann verfällst du vielleicht in alte Muster. Das kann ja in den Playoffs auch passieren, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es bei der Qualität so oft passiert, dass sie weit vor den Finals die Segel streichen müssen, beziehungsweise vor den Finals die Segel streichen müssen. Also ich glaube an sie.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, also sie sollten in die Finals kommen, aber ich glaube, also Milwaukee hätte in der Serie schon eine Chance auf jeden Fall.
Ja, chancenlos sind die Bucks nicht, aber ich würde Boston trotzdem favorisieren und würde auch ist ja auch nicht so, dass das Milwaukee Crunchtime-Könige der Liga sind, ne?
Also naja, sie haben einen der besten Crunchtime-Spieler. Das ist der Unterschied zu den letzten Jahren, wo die beiden Teams teilweise ein bisschen dusselig waren von Spielen.
Aber Milwaukee
gewinnt in dieser Saison meistens die engen Spiele.
Ja.
Wegen Dame.
Dame hilft, da hast du natürlich recht.
Boston müsste Blowouts holen. Ist halt einfach so. Können sie auch, aber müssen sie auch.
Ja. Gut. Excellent 85. Danke für eure Arbeit und Glückwünsche an Max zum Nachwuchs. Danke dir. Heißt der jüngste Marbeiter eigentlich Kobe, Patrick, Paul, Michael? Richtung stimmt. Es gibt tatsächlich einen Spieler in der NBA, der so heißt. Aber mehr werde ich jetzt dazu nicht sagen. Ja. Jetzt die eigentlichen Fragen. Ist Dominatins neues Bett Portlands heimlicher Team-MVP? Hast du dazu was? Hast du Infos?
Ich glaube nicht. Ich bin mit Dominatin sowieso durch.
Dominatin ist, ich hab nichts mitbekommen.
Der haut jetzt über die letzten Wochen halt regelmäßig 30, 15 Spiele und sowas raus.
Ah.
Jetzt, wo keiner mehr hinguckt. Und anscheinend liegt es daran, dass er sich ein neues Bett gekauft hat.
Ja.
Aber es ist halt, also DeAndre Ayton, der soll mich wecken, wenn es wieder soweit ist. Haben wir gestern erst, gestern mit, mit Torben in dem Number One Pick Draft drüber gesprochen, dass DeAndre Ayton hat mich verloren. Mal gucken. Irgendwann, vielleicht spielt er irgendwann wieder relevanten Basketball und dann gucke ich wieder hin. Aber im Moment macht er mich einfach nur verrückt.
Ja. Ja. Spiel plus Aussagen und so. Und Orlando, wie real ist der Hype und wie geht es in den Playoffs? Wie weit geht es in den Playoffs? Conference-Finale wäre geil, aber unrealistisch und zu früh. Happy Ostern, dir auch. Ja, du bist ein bisschen Orlando-Experte. Was ist denn jetzt mittlerweile?
Also ich glaube, die sind offensiv nicht gut genug für Conference-Finals oder so. Eine Serie gewinnen, es kommt so ein bisschen aufs Matchup an. Ich meine, jetzt gerade wäre 4-5 Cleveland-Orlando. Da würde ich sie jetzt nicht chancenlos sehen, zumal Cleveland jetzt gerade auch als zuletzt ohne Donovan Mitchell gespielt hat und ja auch ziemlich am Struggeln ist. Aber das sind so zwei Teams, die halt beide echt defensiv fokussiert sind, die teilweise auch mal offensiv ganz gut aussehen können, aber auch teilweise ziemlich große Probleme haben. Ich glaube auch, dass Orlando durchaus die Leute hat, um Clevelands beste Spieler echt zu nerven. Und insofern würde ich da sagen, das könnte passieren gegen vollbesetzte Knicks. Die sind jetzt im Moment auf Platz 3 und fast gleich auf mit Cleveland. Würde ich ihnen keine Chance einräumen in der Serie. Gegen die Bucks auch nicht. Aber wie gesagt, so gegen Cleveland, das könnte schon irgendwie gut gehen. Und also bei Orlando ist halt, die Defense ist halt einfach richtig geil. Die ist auch noch mal besser geworden seit dem All-Star-Break. Ich glaube, das ist auch so ein Team, dem das hilft, dass die Regeln ein bisschen angepasst wurden. Also, dass man jetzt ein bisschen härter beigehen kann. Weil es ist ja schon ein sehr, sehr aggressives Team, was die Defense angeht. Ich finde es übrigens, für mich persönlich ist es auch eine große Genugtuung, dass ich früh in der Saison einen Newsletter geschickt habe, in dem stand, dass Jonathan Isaac der beste Per-Minute-Verteidiger der Liga ist und das im Moment in jedem US-Podcast wieder rausgegurgelt wird. Da denke ich mir, einmal recht gehabt im Leben.
Ja.
Und im Moment trifft er sogar Dreier. Das glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie haltbar ist, aber die Defense, also so das defensive Level, das die erreichen können mit Sachs, mit Isaac, ist einfach richtig brutal gut. Und das sieht auch gut aus für die Playoffs. Aber mit der Offense bin ich mir halt einfach nicht sicher, dass sie da dann auch wirklich so am Ende von engen Spielen genug haben, um dann gute Teams zu schlagen. Ich glaube, dafür müssen sie halt eher noch so dieses Thema Playmaking, bisschen offensive Linie, bisschen Spacing auch in der Offseason angehen. Aber dafür haben sie eigentlich auch alle Möglichkeiten. Man hört ja jetzt im Moment immer mal wieder, dass Malik Monk zum Beispiel ein Name ist, der für die interessant wäre, würde ich auch denken, weil der halt einfach so diese Scoring-Dynamik, aber auch Playmaking irgendwie mit reinbringt, was sie halt echt gebrauchen könnten. Vielleicht gibt's auch noch irgendwie ein, zwei andere Leute, die da in Frage kommen, aber ich glaube, also das ist halt ein Team, was absolut im Kommen ist. Und sie sind jetzt gerade gut, aber ich glaube eher nicht gut genug, um irgendwie schon Richtung Conference Finals zu gucken. Das ist aber auch okay. Ich meine, die besten Spieler sind ja alle irgendwie 22 und drunter teilweise.
Ja, genau. Und das ist jetzt so der nächste Schritt. Sind ja die Conference, nicht die Conference Finals, sondern die Playoffs. Und dann, je nachdem. Ja. Es gibt ja auch Spieler, die dann also auf dieser Bühne dann irgendwie nochmal draufpacken können, die halt eben noch nicht da waren. Vielleicht, also was du halt vorher nicht weißt. Aber ja, ich würde auch sagen, Erfahrung sammeln.
Die und Houston machen auf jeden Fall im Moment mit am meisten Spaß beim Zuschauen, weil das halt auch so Teams sind, die einfach die ganze Zeit komplett auf 100% unterwegs sind.
Damit Leon, kann man ganz kurz rübergehen, ne? Schaffen die Raketen das Spiel rein, Turnier? Wir haben es ja eigentlich schon halb verneint, ne? Du glaubst eher nicht dran.
Ich glaube eher nicht dran, es ist nicht unmöglich, aber ich glaube, im Moment spricht schon mehr dafür, dass die Warriors das schaffen sollten, weil die Rockets einfach noch ein paar mehr schwere Spiele, ein paar mehr Auswärtsspiele auch haben. Gleichzeitig sind sie jetzt gerade natürlich besser in Form als alle anderen. So, deswegen ist es nicht unmöglich, aber ich würde eher nicht drauf tippen.
Es ist halt so ein Ding. Sie haben jetzt diesen Streak. Was passiert jetzt nach der ersten Niederlage? Ist dann so, okay, egal, es geht weiter. Eine Sache. Oder ist es halt dann so halt das Ende der Streak und dann
ist es so ein, ich glaube, die hören dann direkt auf.
Nein, das nicht, aber es ist ja manchmal.
Also Jalen Green sagt dann, Leute, also mir reicht's.
Jalen Green? Übrigens, du hast die Offense angesprochen. Ich habe nur einen Artikel gelesen, wie gut er verteidigt mittlerweile. Also, dass er gerade.
Den Artikel habe ich jetzt nicht gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Jalen Greens Defense der Grund ist, warum die Rockets gerade gut aussehen.
Es ist nicht der Grund, aber es hilft ja, dass er solide bis gut verteidigt.
Okay, auf solide würde ich mich einlassen. Er ist manchmal, also diese krasse Schnelligkeit, die er hat, die hilft ihm auf jeden Fall so in Passwegen. Also Houston ist auch ein Team, was echt viele Steals holt.
Also, es gibt zum Beispiel ein Stat, dieser Artikel bei The Athletic von Kelly Eco, glaube ich, ist der Rockets Beatwriter. Pro Isolation Possession erlaubt er nur 0,84 Punkte. Und das ist in der 70. Perzentile seit März übrigens. Und das besser als Jaden McDaniels von den Wolves.
Das freut mich, aber man muss dazu sagen, dass also gerade so diese Isolation Stats, was halt da zum Beispiel dann nicht drin steht, ist, sind die Zahlen, wo Leute an ihm vorbeigezogen sind und dann den Abschluss nehmen, wenn jemand anderes der nächste Verteidiger ist. Das ist halt so ein bisschen der Fehler mit diesen Zahlen. Und also im März sind halt irgendwie 10 Spiele. Das ist dann schon krasses Cherry-Picking. Obwohl er gute Sequenzen dann von mir aus hatte. Das würde ich jetzt auch nicht bestreiten, dass er da sich verbessert zeigt. Also Udoka würde ihn auch nicht spielen lassen, wenn er sich da nicht auch mehr anstrengen würde, als er das über die letzten Jahre teilweise getan hat. Aber so der Schritt zu Jalen Green ist ein guter Verteidiger, der ist meiner Meinung nach noch nicht da.
Das ist gut, weil ich hatte diesen Artikel gelesen und habe selber in letzter Zeit jetzt nicht so wahnsinnig viel geguckt und auch die Rockets nicht. Und genau, deswegen auch meine Betonung nochmal auf gerade, dass es gerade passt. Wir sind gespannt. Jetzt zweite Frage von Leo noch und das ist dann auch unser Abschluss. Wer ist der bessere Spieler, Vaterfreuden Jalen Green oder Trade-Kandidat D'Lo?
Ich bin bei Vaterfreuden Jalen Green, weil tatsächlich so in diesem Monat ist der offensiv ungefähr Jordan, aber mit einem besseren Dreier. Das gefällt mir ganz gut.
Das klingt nach einem soliden Fundament, würde ich sagen.
Ja, warte mal, ich hatte mir vorhin seine Splits für März einmal rausgeschrieben. Macht knapp 29 Punkte pro Spiel. Seine Shooting-Splits sind 50, 43, 81. Also an der Freiwurfquote können wir noch ein bisschen arbeiten, aber alles andere ist ganz geil.
Ja.
Also D'Lo ist auch über die letzten Monate echt gut, aber bei Jalen Green, also wenn du mal Zeit findest, schau mal ein bisschen rein, weil also auch die Art und Weise, wie er spielt, ist halt einfach mega geil, weil das alles so Harakiri ist. Seine Drives sind so aggressiv und der versucht teilweise auch aus 4 Metern Entfernung dann über jemanden drüber zu danken. Komplett überambitioniert. Das Ding geht dann auch nicht rein oder so, weil man will irgendwie einfach nur aufstehen und ihm applaudieren für diese Chuspa.
Ja, ja.
Geiler Spieler.
Ich bin gespannt. Ich schau rein.
Im nächsten Spiel wird er einen von 25 treffen. Und ich werde ihn trotzdem noch feiern.
Ole. Ja. Ja. Gut.
Das ist der Move.
So müssen wir jetzt raus. Wir müssen mit dem Jinx rausgehen. Tut uns leid. Ich muss leider los. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Fragen. Und die Fragen kamen von Patreon. Patreon.com/Korpiker Podcast. Korpiker mit.
Oi.
Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und dafür könnt ihr uns zum Beispiel eben diese Fragen stellen für Mailbags. Ihr habt auch schon gemerkt, wir sind nicht ganz durchgekommen, beziehungsweise die Fragen gestellt haben. Wir sind nicht ganz durchgekommen. Holen wir nach. Versprochen. Und genau, gibt bei Patreon auch noch anderen extra Content. Jetzt bleibt mir nur, mich auch noch zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, gar kein Problem. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und jetzt genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. So ihr es feiert, genießt die Ostertage. Und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.